neuen Mental-Experiment Podcast mit Tobi und Lukas.
Ja, servus, grüezi, hallo, jetzt am Ende des Oktobers, nee, wir sind ja eigentlich schon im November, mittendrin, statt nur dabei sogar. Begrüße ich euch recht herzlich zu einer neuen Folge 1912 SV Meppen Podcast. Ja, neben mir sitzt der liebe Lukas. Hallo Lukas.
Hallo Tobi.
Wir sprechen und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sprechen heute über ein Heimspiel.
Ja.
Das Heimspiel nicht in unserem Stadion stattgefunden hat.
Genau. Genau, wir reden ein Heimspiel in der blau-weißen Erde.
Ja, richtig.
Wie man so schön sagt.
Oder ja, wobei gesehen das hat. Haut ja auch nicht ganz hin, ist ja auch nicht schwarz-gelbe Erde eigentlich.
Nee, ist recht. Rote Erde. Wegen der Aschebahn drumherum wahrscheinlich. Ja. Vielleicht war es auch mal Ascheplatz.
Reminiszenz an das gute alte Hindenburg-Stadion quasi. Ja.
Aber schönes Stadion, ehrlich gesagt. Also in so einem Schatten von so einem, Betonklotz. Obwohl, ja, Signal Iduna Park ist eigentlich auch ganz schön.
Ich weiß ja, du bist ja wenigstens, du bist ja eigentlich genauso wenig Frostköttel wie ich. Aber als ich gesehen habe.
So genauso wenig?
Genauso wenig so. Frostköttel. Dir macht Kälte nichts aus. Ich meine, wir sitzen
wenn hier
bei dir
typ.
Auch immer am Wohnsitz, richtig? Dann sage ich halt auch immer, wieso ist es bei dir immer so kalt? Wenn ich schon so hot bin, was soll das noch werden? Aber als ich dich da halt nur im Trikot habe rumlaufen sehen im Stadion, habe ich gedacht, Junge, zieh die Jacke an.
Ja, hättest du mich mal oberkörperfrei sehen müssen da.
Nee, das hast du auch noch geschafft?
Nein.
Nee, aber wenn Glück war ich nicht dabei.
Nee, oberkörperfrei, das war dann doch zu hart, gebe ich dann zu.
Die Nippel.
Die Nippel, genau, das kann man niemandem zumuten, dann hätte es zensiert werden müssen, das
Spiel. Augen ausgestochen.
Genau. Nee, aber die erste Halbzeit war ja auch noch ein bisschen Sonne. Zumindest als das Tor genau passend zum 1:0 für uns kam die Sonne raus und dann sind alle Hüllen gefallen bei mir. Nee, so noch nicht. Aber nee, also die erste Halbzeit ging es noch. Zweite Halbzeit, dann habe ich mir dann auch deinen Rat oder auch den Rat Yoshis, schönen Gruß, wenn du das hörst, einer meiner Auswärtsfahrer, Mitfahrer, doch gesagt, Jacke anziehen und dann habe ich doch gesagt, ja komm. Bisschen frisch ist es ja auch wohl.
Ja.
Aber, ja. Genau, 2000 Meppner da, wahrscheinlich, also man liest unterschiedliche Zahlen. 1640 war ja das Kontingent, was wir bekommen haben.
Ich würde sagen, die waren ja auf jeden Fall safe.
Die waren safe da, genau. Und vielleicht noch einige sich in den Heimblock geschmuggelt oder als neutrale Zuschauer in den Heimblock gesetzt.
Gibt's auch immer. Gar nicht.
Gibt's ja gar nicht. Aber ja, jedenfalls großes Übergewicht der Meppner-Fans. Also im Verhältnis zu den
Dortmundern. Was ja auch im Prinzip ein bisschen zu erwarten war bei der zweiten Mannschaft von Dortmund, aber.
Ja, also dass vielleicht mehr Meppner, also aber so viele Meppner da sind.
In erster Linie erstmal froh und dankbar sein, dass Dortmund 2 so ein großes Kontingent für die Auswärtsfans bereitgestellt hat. Das muss man ja auch mal sagen. Ist ja nicht normal.
Nee, stimmt. Also 640 sind so das Standardkontingent, was ja am ersten Tag ausverkauft war, wie wir alle wissen. Und dann kamen noch 2x500 dazu. Und dann haben sie auch den Heimbereich sozusagen, also erst konnte man, glaube ich, nur bestellen, wenn man irgendwie BVB-Mitglied ist oder so oder da irgendwie Postleitzahlengebiet, keine Ahnung, wie das so läuft. Und dann war es dann auch free for all sozusagen. Und ja, muss man sagen, 1500 Zuschauer war der Rekord, der Zuschauerrekord beim BVB insgesamt.
Und dann locker getoppt.
Der Auswärts, allein der Auswärtsblock hat es auch getoppt dann in dem Fall.
Ja.
Gab auch eine nette Pyro-Show ganz am Anfang.
Ja.
Fand ich ganz nett, muss ich auch sagen. Also ich bin ja eigentlich nicht so der Freund von dieser Pyro. Nee,
grundsätzlich finde ich es halt auch nicht so cool, weil wir wollen das halt auch nicht im Stadion haben.
Ja, also ich finde, so wie man es da gemacht hat, fand ich es eigentlich fast perfekt, weil man hat für schöne Bilder gesorgt und man hat auch niemanden gefährdet in dem Fall, weil man es ja auf dem Zaun gezündet hat. Also die einzigen, die gefährdet waren, waren dann die Leute selber, die es gezündet haben.
Stimmt.
Aber ja, naja, also die haben da so. Ist ja niemand was passiert und wie gesagt, sah ganz schick aus. Und wenn man das im Block zündet, bin ich da auch kein Fan von, weil dann wird man ja sozusagen auch, ist man da Leidtragender oder so. Und so hat man dafür gesorgt, dass das dann schön war und dass dann sozusagen die Leute dann nur im Rauch standen, weil ja wir sozusagen nicht im Rauch standen. Und von daher alles gut, meiner Meinung nach.
Ja, wie gesagt, also ich finde das so ein zweischneidiges Schwert. Natürlich gebe ich dir recht, ich finde gut, dass man dafür Sorge getragen hat, dass da halt nichts passiert und dass da halt keiner... No animals were harmed.
Ja, genau. Ich erinnere mich da immer ungern an Münster sozusagen, weil da war es mitten im Block gezündet worden und dann sah man nichts mehr, konnte kaum noch atmen sozusagen.
Ja, aber
das war dann unschön, aber das
ich meine, okay. Grundsätzlich ist halt trotzdem ein Problem, weil es ja halt den gastgebenden Verein schädigt.
Und wie gesagt, das schon. Also da die ich glaube, das tragen wir, die Euros.
Ja, insgesamt trotzdem halt nicht so cool, da muss man halt auch ein bisschen drauf achten, gerade wenn man auch ein bisschen wirtschaftlich angeschlagen ist, auch wenn es schön aussah hier und da.
Ja, die Jungs haben 100.000 Euro für den SV Meppen gesammelt, da ist, glaube ich, so die ein oder andere Pyrostrafe noch mit drin.
Ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob das dafür dann unbedingt eingesammelt war. Ein bisschen zweischneidiges Schwert, denke ich, aber gut. Da brauchen wir ja nicht weiter drauf eingehen.
Nee, brauchen wir nicht. Kann auch jeder, wie gesagt, kann jeder selber sagen. Das Einzige, was alle alle gut finden sollten, war dann noch in der zweiten Halbzeit dieses Kämpfen und Siegen-Plakat, was man natürlich nur im Fernsehen sehen konnte, mit einem, ich glaube, mit Tsubasa als Ding. Und das ist ja nur ein Transparent oder nur ein wie nennt man das? Wie nennt man diese Dinger, die man da so nennt? Fahne, ja, ist ja so Fahne nicht. Aber egal, jeder weiß, was ich meine, glaube ich. Und das war sehr schick. Und Tsubasa und Kickers sind natürlich immer geil. Das ist ja uneingeschränkt.
Die Vermischung von Anime und SV Meppen-Fußball passiert immer häufiger mittlerweile.
Ja, wieso, wo noch mehr?
Kamehameha, haben wir letztes Mal auch noch drüber gesprochen. Ich meine, das ist jetzt schon eine Weile her.
Ja,
aber die Einschläge kommen näher.
Vorletztes Jahr. 2019 war es, glaube ich, ja. Ja, stimmt. Also da ist eine Kooperation, steht nichts mehr im Wege. Ja, kommen wir auch mal zum Spiel, oder? Wollen wir jetzt 4-4 ja, 1-0 gewonnen.
Danke.
Ja, so, Ende. eine Veränderung ganz am Anfang. Fassbender durfte wieder rein für Hämlein.
Ja.
Muss ich sagen, hat mich ein bisschen überrascht. Ich hatte gedacht, man wird unverändert starten, weil junge BVB-Jungs, dass man da mit der Erfahrung dann sozusagen gegensteuert, aber Fassbender hat man wieder von Anfang an starten lassen, was ja auch okay war sozusagen. Also hat ja auch ein gutes Spiel gemacht, wieder mal ein bisschen unglücklich, aber kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu. Und was mich überrascht hat, war, dass der Tatamusch bei den Dortmunder nicht in der Startelf stand.
Nee, der kam ja später rein.
Der kam in der Halbzeit rein. Ja, hat eine riesen Chance noch.
Ja, Gott,
aber normalerweise
schockiert tatsächlich wirklich schon, aber da kommen wir
noch. Normalerweise ist das ja immer so, dass man einen Spieler, der beim gegnerischen Club war, von Anfang an spielen lässt, also würde ich das machen, weil die sind ja psychologisch so ein bisschen im Vorteil, dann so, hier, dem zeige ich jetzt, warum es ein Fehler war, dass sie mich haben gehen lassen oder für mich gut war, dass ich gegangen bin, wie auch immer, aber ja.
Ja, ich muss dir sagen, leider die ersten Minuten, dass du alleine etwas labern, gut, ich habe es mir nochmal angeguckt, aber im Prinzip leitet das gerade um meine Beschwerde ein, die ich gerne an Magenta richten möchte, denn die schließt mein Fernseher jetzt vom vernünftigen Empfang aus.
Oh, LG?
Ja,
LG und Magenta App funktioniert absolut nicht. Also das ist wirklich eine Frechheit.
Ja, es hat bisher immer super funktioniert.
Echt?
Okay, jetzt habe ich die Nachricht, gekriegt mit dem Hinweis, ja, bla bla bla. Geräteversion würde nicht mehr unterstützt werden.
Ach so,
das Einzige, was ich bekommen habe, ist eine Dia-Show gewesen. Also ich habe wohl gehört, der Ton lief.
Ach so,
und dann Radio alle 30 quasi. Sekunden kam halt ein neues Foto rein. Ich so, okay. hab dann erst gesagt, was machst du, hab nach Updates gesucht und hab dann nach ein paar Minuten verzweifelt aufgegeben und den Fire TV-Stick geholt.
Mm.
Über die Magenta-App funktioniert das halt wieder, aber grundsätzlich finde ich es halt irgendwie nicht so cool, weil vor 2 Wochen oder 3, 4 Wochen, vor 2 Wochen war das Problem, dass es ja gar nicht mehr ging.
Ja, genau.
Ja, und davor lief alles einwandfrei und ich frage mich, was Phase ist.
Ja.
Auf jeden Fall finde ich den Support dann halt nicht so geil, gerade wenn man halt 16,99 im Monat dafür haben will für seinen Service.
16,99?
Echt? Ja, wenn du kein 12-Monats-Abo abschließt. Wenn du ein Monats-Abo hast, dann bist du bei 16,99 monatlich.
Ah, okay. Tja, aber stimmt. Ich habe mit auch, was so Real-Life-Gucken angeht, gibt es ab und zu mal einfach, dass alle anderen Spiele tun, nur das vom SV Meppen nicht. Das ist total komisch. Ich habe es also nur über die App. Ne? Über fast alle anderen Geräte funktioniert es einwandfrei. Aber gerade die LG TV-App also wird auch dafür sorgen. Also ich bin mit LG sowieso nicht ganz so zufrieden, muss ich sagen. Aber das ist jetzt eigentlich nicht was. Aber das ist auch wieder ein Punkt mehr, wo ich mir sage, okay, lieber einen vernünftigen Fernseher als einen LG. Aber zum Spiel, genau. Anfangsphase fand ich wieder mal gut von uns, obwohl die ersten Chancen eher dem BVB gehörten. Ist ein bisschen verwirrend halt. Also gut, die 15. Minute war ja schon das Tor. Das ist ja noch die Anfangsphase. Von daher, wenn man das so sieht, ist es ja eigentlich klar, dass wir von einer guten Anfangsphase sprechen. Aber
grundsätzlich ging es nicht so los wie die letzten Wochen so. Das war so ein bisschen das
Problem. Ja, also nicht so, dass wir uns direkt Chancen rausgespielt haben. Das war nämlich eher der BVB. Der hatte direkt in der ersten Minute gleich die erste Chance, auch eine erste gute Chance. Allerdings hatten wir trotzdem mehr Spielanteile, fand ich. Also wir hatten auch wieder schön hohes Pressing, was dafür gesorgt hat, dass wir dann hinten etwas anfälliger standen, vielleicht ein kleiner Negativpunkt, aber insgesamt auch dafür sorgen, dass wir dem BVB, das ist ja auch so, was man so über zweite Mannschaften weiß, sind ja sehr spielfreudig, weil die ja auch eine gute Qualität haben. Ne? Ist ja gerade bei Bayern 2 war es ja so, sind ja Meister geworden und hatten dann auch richtig krasse Spiele, wo sie dann mal 5-2 gewonnen haben, aber dann auch mal 5-3 verloren, wir erinnern uns.
Und machen wir uns auch nichts vor. Die Jungs, die halt in der zweiten spielen, die wollen sich auch empfehlen für die erste, ne?
Richtig, genau. Und da sind ja auch viele auch in die erste gewechselt. Tigges zum Beispiel, Sagadu, die waren ja alle nicht dabei gegen uns. Also Tigges ja schon länger nicht mehr. Tick ist ja schon länger nicht mehr, aber auch viele, die dann halt, Knauf zum Beispiel, die dann alle bei den Profis schon mal mitgewirkt haben und da dann jetzt auch ja zum Teil Stamm dabei sind, Stammspielen nicht, aber halt dann als Ersatz dann auf der Bank immer dabei sind. Tick ist halt bestes Beispiel. Und ja, hat ein bisschen Glück bei der Spielansetzung, weil halt sehr, sehr viele Ausfälle da waren. Aber trotzdem, wie du richtig sagst, das sind ja auch dann Leute, die dann sich empfehlen wollen und gut spielen. Und spielerisch halt insgesamt halt, ne, das Offensive mehr suchen als das Defensive. Und das meine ich halt mit dem hohen Pressing, dass dann halt, ja, dass wir denen dann halt so ein bisschen auf Fuß standen, dass wir denen dann auch in der Defensive dann ein bisschen auf den Sack gingen sozusagen. Ja. Hat aber, wie gesagt, dafür gesorgt, dass die halt auch gut kontern konnten. Und das haben sie ab und zu mal gemacht. Würde ich fast sagen, also nach dem 1-0 für uns, das war eine gute Phase, die wir da hatten. So die, ich sag mal, ja, die ersten 15 Minuten hatte, würde ich sagen, ab der 10. Minute dann für uns richtig stark begonnen. Also da war es dann halt so, dass wir in der Phase, also das 1-0, richtig klasse. Also Tankulic wieder mal überragend stark, der da das Offensivspiel wieder so unfassbar gut geleitet hat und dann Balle, der die Vorlage gegeben hat.
Balle vor allen Dingen wieder, ne? Also lass uns mal über Markus Ball mal reden. Ey, Wahnsinn, was macht der Mann da?
Ja.
Also in den letzten Wochen ist er bockstark unterwegs, leider ja. Komplett immer in der Offensive. Aber reißt hier einen Scorerpunkt nach dem anderen, ne?
Ja, Ballmatt ist ja auch so ein bisschen so derjenige, der der sehr immer besser wird. So, jedes Spiel ist Ball immer noch ein Stückchen stärker, würde ich sagen. Er hat Probleme gehabt, ein bisschen in der Dreierkette sich zurechtzufinden in der Innenverteidigung. Aber jetzt sowohl hinten stark als auch vorne stark, zweikampfstark ohne Ende, laufstark, spielt nicht nur gute Flanken, sondern jetzt auch noch gute Pässe. Und ja, die Vorlage war gut, hat er den Raum sehr gut gesehen, hat Krüger hat es auch überragend gemacht, muss man einfach sagen. Auch Krüger, dieses Spiel wieder richtig, hat mir richtig gut gefallen. Nicht nur, weil er ein Tor gemacht hat, sondern auch, weil er halt die Rolle vorne sehr gut eingenommen hat, was Bälle halten und verteilen wieder angeht. Oder, ja, verteilen. Also Bälle auf, oder sagen wir es anders. Seinen Körper gut eingesetzt, um auch auf zweite Bälle zu gehen, sagen wir es lieber so. Und halt auch, ja, jetzt mit dem ersten Schuss überragendes Tor gemacht. Gerd Müller, Rufe wurden da ja schon laut, so aus der Drehung das Tor gemacht.
Ja, ich muss mal auch wirklich sagen, also Lukas Krüger mit die stärkste Entwicklung, die er seitdem er beim SV Sie übernommen gemacht hat in den letzten paar Wochen.
Der Mann für die wichtigen Tore.
Ja, mittlerweile ja.
Also, absolut.
Ne, vor anderthalb Saisons noch der Chancentod. Ja, und jetzt.
Ist ja die letzte Saison. Achso, ja, gut, okay, ja.
Und jetzt ist er halt mittendrin stand nur dabei.
Schon ja, also Chancentod ist ein bisschen übertrieben, glaube ich, weil
aber gut, also
er hat sich nie so richtig Chancen herausgespielt.
Sehr am Anfang sofort einen Top-Treffer gehabt.
Genau,
und
genau.
Boah, und danach war aber wirklich
nichts mehr.
Lange das Tal der Tränen.
Ja, eher das, ja, aber ich glaube, Chancenhold ist ein bisschen übertrieben, weil, wie gesagt, er hat sich das nie so richtig rausgespielt. Er war ja jetzt auch mehr in der Stürmerposition. Er hat
ja auch viel auf der Bank gesessen.
Genau.
Das ist ja einfach
so. Und war dann auch mehr auf den Außenbahnen. Jetzt ist er mehr im Sturmzentrum, aber jetzt macht er auch die wichtigen Tore. Immer den Sieg oder den Siegtreffer eigentlich. Also, okay, im Landespokal gegen Osnabrück hat er das 1-0 gemacht, aber auch natürlich ein wichtiges Tor. Aber jetzt halt den Siegtreffer gegen Dortmund, den Siegtreffer hat er gemacht gegen Havelse. Und das waren die beiden Saisontore die Saison, ja. Und deswegen, da geht's jetzt gut ab eigentlich.
Ja, grundsätzlich spielt er jetzt auch vorne einfach deutlich stärker. Also man hat ein viel besseres Gefühl. Nicht mehr dieses, oh, Krüger kommt, oh Gott, dann ist es in der Offensive das gewesen.
Ja.
Jetzt ist es tatsächlich so, dass du denkst, ja, da geht halt einiges und du kannst halt immer damit rechnen, dass man auf einen Treffer lauert oder da irgendwas in Vorbereitung hat. Nicht wie es halt noch, wie gesagt, vor ein paar Monaten war, wo du gedacht hast, ja, jetzt geht nicht mehr so viel.
Ich bin echt mal gespannt, wie das jetzt mit Richard Cutapaso läuft, ob die Frage ist, ob wir immer noch mit einem Stürmer spielen oder ob wir es wirklich jetzt auch mal langsam mal schaffen, mit zwei Spitzen zu spielen.
Das muss man gucken. Ich denke, das will man auch ein bisschen abhängig machen davon, wie stark der Gegner ist, der da auf
die zukommt. Ja, klar. Ja, das ist immer so.
Insgesamt ist diese Entwicklung aber halt nicht für alle positiv, denn Serhat Koruk wird da sehr darunter leiden, dass ein Lukas Krüger jetzt so stark ist und ein super Richie Top-Einstieg hingelegt hat, auch wenn er halt noch nicht für 90 Minuten bereit ist.
Ja, das meine ich ja, ist halt die Frage. Wenn wir zwei Stürmern spielen, dann ist es einfacher, dass alle drei ihre Einsatzzeiten bekommen. So ist es eher unwahrscheinlich, dass wirklich alle drei auf ihre Kosten kommen. Ich meine, klar, Saison ist auch lang, wie man immer so schön sagt. Und wir haben auch noch ein paar Pokalspiele, wo die Jungs dann auch immer ein bisschen rotieren können. Also ein paar sind, glaube ich, nur noch zwei. Ich glaube, Halbfinale und Finale ist nur noch. Von daher, das ist eigentlich nichts mehr zusätzlich.
Insgesamt ist natürlich schwierig, weil du hast eine super starke Offensive, auch mit Tanku und Guda im Hintergrund, die halt immer mit dabei sind. Ole Kolper, der dir das halt vorne reinzieht. Und dann halt auch unsere bockstarke Offensivdefensive mit Balle und auch Jérôme Alhaisami, ja, der ja, halt auch ständig auch irgendwie vor dem Tor zu sehen ist und irgendwie da immer mit.
Ja, Jibi auch eine interessante Entwicklung gemacht, das ist wirklich wahr. Ja.
Also wir sind nach vorne hin, sind wir wirklich bockstark. Und nach hinten hin ist es tatsächlich so, dass man sich auf die beiden Leuchttürme, Leuchtgalionsfiguren, sage ich jetzt mal, Putti Puttkama und Bühni Bühning verlässt so ein bisschen.
Wollte irgendwie einen lustigen Sprung mit Bühne machen, aber ist mir keiner eingefallen. Ja, ich bin gerade bei was so Fassbender und Gouda angeht, da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, wie ich die beiden bewerten soll. Also ein Fassbender könnte unfassbar davon profitieren, wenn er einfach mal ein Tor macht.
Ja, ich glaube auch, dass das wirklich...
Das könnte der Knotenlöser sein, wie wir so schön immer sagen. Allerdings ist dieses... So langsam ist es auch ein bisschen bemüht, dieser Ausdruck. Bei Gouda, ja, weiß ich nicht. Also Gouda, es fällt mir auch schwer, ihm jetzt Vorwürfe zu machen, wie in dem Dortmund-Spiel.
Vielleicht über das einzelne Spiel, aber wenn ich jetzt Goudas Leistung so komplett über die Saison irgendwie betrachte, dann ist da mal ein schwächeres Spiel dabei, aber halt auch viele, viele gute Aktionen in vielen, vielen Spielen. Und
ist das so?
Alle sind nicht so hundertprozentig zielführend immer gewesen. Mhm. Wenn ich mich jetzt von beiden entscheiden müsste, dann würde ich wahrscheinlich vorerst erstmal noch Fassbender laufen lassen, weil die Hoffnung in mir sehr stark ist, dass halt dieser Knotenlöser wirklich noch einiges ausrichtet, weil ich auch sehr stark das Gefühl habe, dass zwischen ihm und Ritchie die Chemie so geil ist, halt wirklich, wirklich was zu erwarten ist. Die beiden sich das hin und her tändeln und da halt auch mal nicht nur so ein 1-0 bei rumkommt, sondern halt auch mal irgendjemand 3-4-0 abgeledert werden kann, wenn die beiden richtig in Fahrt kommen.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Also das wäre jetzt ja auch, ist auch wichtig, dass wir halt gegen Wiesbaden ja auch mal wieder 4 Tore gemacht haben, was ja ist, weil wir sind ja sozusagen das Minimalistenteam irgendwie jetzt, das zweite 1-0 in Folge quasi.
Brauchen wir nicht drüber reden, wir stehen auf Tabellenplatz 3 mit einer Tordifferenz von minus 3
oder minus 2, ja. Ja, insgesamt, aber alles...
Aber es sieht schon halt merkwürdig aus.
Merkwürdig aus.
11, 10, 8, 9, keine Ahnung was.
Ich glaube, der erste mit der negativen Bilanz ist dann wieder auf Platz 13.
Ja, genau. Ja,
normalerweise sagt die Tordifferenz, sagt man ja immer, gibt immer so einen Ausschluss darauf, wie verdient ist dieser Platz und diese Punkte gerade. Und wenn du so hoch stehst mit einer negativen Tordifferenz, kann man schon sagen, aber ganz ehrlich, ich sehe
ganz safe zu sein.
Ja, ich denke aber immer, wenn man sich mal alle Spiele anguckt, die wir so gemacht haben, das waren alles enge Spiele und das einzige Freak-Spiel war halt gegen Mannheim und da haben wir halt 5-0 verloren, wie jeder weiß, aber sonst waren halt alle Spiele auch eng. Wir haben alle eng verloren, dann haben 3-1 gegen Halle haben wir verloren, dafür haben wir dann 2-0 mal gegen Fair gewonnen und so weiter, dann hast du halt 3-2, 4-3, das sind alles so enge Dinger.
Ja, und tatsächlich war es ja auch, dass Mannheim noch so früh in der Saison war, dass es halt auch noch so ein Findungsspiel mehr oder weniger war, ne?
Ja, Mannheim, da ist halt viel, viel für uns negativ gelaufen und für die halt sehr, sehr viel positiv. Deswegen, das würde ich so ein bisschen rausnehmen. Das ist schon wirklich das Freak-Spiel. Du hast natürlich auch so Glücksspiele in Anführungsstrichen gehabt, wie Havelse zum Beispiel. Da hast du dann aber auch die Niederlage in Osnabrück. Dann, das sind alles so, die Saison pendelt sich eigentlich ein. So, es ist zwar alles eng, was wir so spielen, aber so unverdient oder verdient, eigentlich ist es schon verdient, dass wir da oben stehen.
Hat ja der gute Mann von Magenta jetzt am Wochenende auch wieder gesagt, dass das 1-0 auch deutlich in Ordnung geht. Ne? Mhm.
Beispielsweise. Gut, dass du Magenta sagst. Tobi Schäfer, Moderator, zusammen mit David Rzogic. Ne? Schönen Gruß an beide.
Ja, sehr gut.
Super, haben sich über unser Jugendleistungszentrum unterhalten. Fand ich sehr interessant. Und ich weiß den Kommentator gerade nicht. Hat aber auch einen guten Job gemacht. Hat mir auch gut gefallen im Real Life. War sehr entspannt. Hat einmal Dombrovka und Blacher verwechselt. Oder mehrmals, besser gesagt.
Aber gut, das kann ja mal passieren. Aber
nur während der einen Phase.
Ja, während der einen Phase.
Von daher alles in Ordnung. Hat, wie gesagt, schön neutral kommentiert und sehr angenehm zu hören gewesen. Auch ein guter Mann gewesen. Was ich aber jetzt mal vorhin sagen wollte, zum Spiel nochmal, zu Gouda. Ich weiß ja nicht, wenn ich so... Generell, wenn ich immer irgendwas zu meckern habe, ist es meistens immer Flügelspieler. Da will ich jetzt nicht nur Gouda sagen, weil Gouda hat eigentlich, wie gesagt, ein gutes Spiel gemacht, weil er von meiner Meinung nach so viel mal locht hat. Er hat hinten die Bälle gut erobert. Es gab eine Szene, da hat er den Ball sozusagen hinten sich ergrätscht und dann komplett bis nach vorne getragen. Und das ist einfach stark gemacht. Aber das Problem ist, über seine Seite passieren viele Ballverluste und auch viele gute Chancen, die dann halt ins Nichts gehen. Und da glaube ich nicht, dass das ein Vorwurf an Gouda ist, weil er kriegt ja die Bälle immer. Also es ist ja immer ein Zeichen dafür, wenn du angespielt wirst, dann machst du ja eigentlich auch was richtig. Wenn die Mitspieler merken, wenn ich zu ihm hinspiele, habe ich ein gutes Gefühl, das ist ja schon gut. Nur ist das, glaube ich, unsere ganze Spielphilosophie, sage ich jetzt mal, dass wir eher unsere Stärke durch die Mitte, durchs Zentrum kriegen, weil wir halt so unfassbar starke Spieler im Zentrum haben auch. Also es ist nicht, dass das jetzt Guda und Hemlein und Fassbender irgendwie schwach sind, aber meistens haben die auch ihre starken Momente, wenn sie halt von außen in die Mitte ziehen.
Umso bezeichnender aber auch tatsächlich, dass wir einfach das meiste auch über die Seiten laufen lassen, ne? Das ist ja jetzt nicht als ob wir die ganze halt Zeit
noch so
ab durch die Mitte spielen würden.
Nee, das will ich so, damit auch gar nicht links so sagen. Wollt, ne? Ja, sicher. Aber meistens, wenn ich irgendwie einen schlechten Angriff sehe, vielleicht ist auch wie wenn man sich an der längsten Kasse im Supermarkt ansteckt. Vielleicht ist auch nur so ein Gefühl von mir, dass ich halt immer die Dinger im Kopf habe. Also wir haben über Flanken ja auch Tore gemacht, das 1-0 gegen Toguchi. Wunderbare Flanke, allerdings von den die eine Flanke, da waren dann auch 15 schlechte dann dabei. Und meistens habe ich immer so das Gefühl, dass wir wollen ja immer kontern und so, das ist ja halt in unserer Spiel-DNA mit drin, das ist noch von letzter Saison drin, von den ganzen Neidhardt-Jahren und so weiter. Das ist unser Ding, das war schön anzusehen damals, damit waren wir erfolgreich, damit sind wir aufgestiegen sozusagen, oder weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie in der Regionalliga so gespielt haben, da müssten wir ja theoretisch nicht nur gekontert haben, weil wir da ja die überlegendere Mannschaft waren. Mhm. Und ehrlich gesagt glaube ich halt auch, dass wir das Spielermaterial haben, dass wir das eigentlich auch durch Ballbesitz lösen können, gerade wie das 1-0 entstanden ist. Ist meiner Meinung nach ein gutes Zeichen dafür, dass wir das halt mit gutem Kurzpassspiel, mit Pressing, mit Nachrücken des Zentrums und wie gesagt, wir müssen die Außen jetzt nicht unbedingt abschaffen, ne? Das ist jetzt, so meine ich das nicht, aber halt, dass wir immer zur Grundlinie laufen, dann den Gegner anspielen und dann maximal eine Ecke rausholen, finde ich ein bisschen unbefriedigend dafür, dass wir es eigentlich mehr drauf haben.
Ja.
Von daher denke ich da immer wieder, muss ich dann denken, ach, warum haben sie das jetzt so gelöst, warum haben sie es nicht anders gelöst? Die Szene nach dem 1-0 von Fassbender, die Chance in der 19. Minute war, das ist bezeichnet, wie man es eigentlich macht. Ich meine, gut, er hat das Tor nicht gemacht, das ist halt in dem Fall aber auch eine unfassbar gute Parade von dem Dortmunder gewesen. Er kam nämlich auch über die Außen, hat den Gegner aussteigen lassen, ist dann in die Mitte gezogen und hat dann abgezogen. So will ich das sehen, das ist super, das ist halt geil, das ist ein schönes 1-1 gegen den Spieler, das muss nicht immer klappen, wie gesagt, das ist niemals gesagt, dass jeder Zweikampf dann gelingt. Aber hat ihn schön stehen lassen, ist in den freien Raum in die Mitte gegangen, hatte dann gut Platz, hätte wahrscheinlich auch nochmal abspielen müssen, aber dass er in der Situation draufzieht, ist vollkommen verständlich als Stürmer oder als Offensivmann. Und das war halt eine unfassbar gute Parade von dem Dortmunder halt. Aber genau das, also dass das nicht zum Tor gekommen ist, ist halt ein bisschen unglücklich gewesen, aber das ist so ein bisschen wie die Riesenchance von Ted in der zweiten Halbzeit. So ein Ding geht halt mal rein und mal nicht rein, das ist dann halt ärgerlich, das ist dann halt Matchglück oder Matchpech. Und,
in dem Fall war das ja ganz gut für uns.
Ja, bei Ted war es definitiv gut, ja. Ja, aber in der ersten Halbzeit würde ich sagen, wir haben eine richtig starke erste Halbzeit gespielt. Stimmung im Block war natürlich überragend gut.
Ja, wobei ich muss sagen, also die Tendenz, die sich dann in der zweiten Halbzeit meiner Meinung nach bestätigt hat, fing dann halt an, ich sag mal so ab der 30., 35. Minute, dass es so ein bisschen abflaute. Also man hat dann angefangen, ich will jetzt nicht sagen, dass man aufgehört hat zu spielen, aber man hat angefangen mit dem Verwalten mehr und mehr.
Ja, ja, ja.
Und das endete halt in einer wirklich sehr, sehr, sehr trägen und zähen zweiten Halbzeit. Ja. Also gerade für den Fernsehzuschauer,
absolut,
dass ich im Stadion das anders erlebt, ist mir so klar.
Ich weiß, aber, ich habe es mir ja auch nochmal angeguckt und ich habe mir auch gedacht, boah, wenn ich das, also wenn man das live guckt, ist natürlich immer anders. Du bist emotional dabei, du weißt natürlich noch nicht, wie es ausgeht, das ist im Real Life immer anstrengend, aber dann guckst du das Spiel an und denkst, boah, Alter, ey, ist das gar kein guter Fußball, weder von uns
noch
von
Dortmund. In dem Fall war es ja noch so, ich muss das Spiel auch noch quasi alleine gucken, weil du ja schließlich auch nicht da warst.
Dann
ist es natürlich noch emotionsloser, wenn man alleine vom Fernseher sitzt, als wenn man das halt auch noch ein bisschen gemeinsam erlebt.
Ja,
und dann siehst du das und denkst so, boah, ey, ich hatte
halt das mit und so,
zu dem Zeitpunkt auch schon ein anstrengendes Wochenende. Ich musste schon aufpassen, dass mir zwischendurch die Ohren nicht zufallen. Die Augen nicht zufallen. Ne?
Ja.
Weil das war wirklich zäh und anstrengend anzugucken.
Ja.
Und endete auch natürlich wieder darin, dass du halt die 10 Minuten vor Schluss wieder angefangen hast, die Schweißperlen auf der Stirn auszubilden.
Ja, das ist klar. Ich möchte aber noch kurz eben zur ersten Halbzeit zurückkommen.
Genau.
Weil da muss ich sagen, ab dem Tor hatten wir den BVB richtig gut im Griff. Ne? Die hatten zwar immer mal Chancen noch dabei, das ist klar, du kannst nie 100%. Ein
bisschen angeschossen, das stimmt.
Ja, also wirklich, man hat den gemerkt. Es war auch eine gute Phase für uns. Also Dortmund begann gut, wir haben dann immer mehr uns ins Spiel reingearbeitet sozusagen und waren dann auch spielerisch überlegen, haben dann das Tor gemacht. Das ist ja dann halt so, wenn du halt irgendwie, ist natürlich auch scheiße, wenn du in einer starken Phase dann dein Gegentor kriegst, das tut natürlich auch weh, aber gerade wenn der Gegner immer stärker wird und dann noch trifft, das könnte dich moralisch auch noch ein bisschen, also gerade auch so eine junge Mannschaft, so ein bisschen rausziehen aus dem Spiel. Und das war halt so. Die hatten halt die meisten Chancen nur durch Standards. Wir haben mal, es gab viele Ecken, viele Freistöße. Es war generell ein hektisches Spiel, wo es gab ja 7 gelbe Karten insgesamt für beide, also insgesamt 7, 3 für die und 4 für uns und umgekehrt. Und in der ersten Halbzeit war noch nicht so viel, aber es gab halt auch viele Fouls und so weiter. Deswegen hatten die auch viele Standards und wir haben alle Standards, was wir auch kritisieren, dass wir immer wieder Standards gegen Tor kriegen. War dieses Spiel wirklich ein Paradebeispiel, wie man Standards verteidigt. So, also das war wirklich, wirklich stark. Scheißegal ob Ecken, scheißegal ob Freistöße, wir haben alles rausgeköpft, was rauszuköpfen war. Und das war wirklich richtig, richtig stark. Und das vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit gab es, glaube ich, keine so extrem starken Standards, aber da haben wir dann auch alles wegverteidigt, logischerweise.
Aber das Spiel hat wirklich so dermaßen vor sich hingeplätschert. Es war wirklich, wirklich nicht schön mit anzusehen. Das ist alles gut und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe lieber eine schrottige zweite Halbzeit, die wir dann 1-0 insgesamt trotzdem nach Hause nehmen, als dass das zu heikel wird. Ne?
Ja, aber, klar. Muss aber auch sagen,
dass man halt das Fußballspielen eingestellt hat und sich dann halt, gut klar, irgendwie in der letzten halben Stunde, ne, hast du erst wieder ein bisschen frischen Wind reingekriegt. Da war natürlich auch wieder ein bisschen mehr Zug zum Tor erst zwischendurch. Ja. Insgesamt aber.
Wobei ich ehrlich sagen muss, Fußballspielen eingestellt ist mir ein bisschen zu hart, muss ich sagen. Also ja, vielleicht das so, kann einem vielleicht auch so ein bisschen rüberkommen, aber ich würde halt eher sagen, dass wir. Ab der 60. Minute, also dass Dortmund halt gerade diese eine Riesenchance nicht gemacht hat und danach hatten die auch noch gute Chancen. Ja. Aber ich muss sagen, wie unsere Abwehr wieder, was in der, unsere Abwehr wieder geleistet hat, war wieder der Wahnsinn. Auch wieder ein Bünning und ein Putti, die beiden sind ja unser Dreamteam, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, genau. Das war ja auch zum Beispiel so, die hatten ja auch noch Szenen, wo die quasi alleine auf Erik zugelaufen sind, aber begleitet sozusagen von Lars Bünning, der seinen Körper so unfassbar gut in den Raum gestellt hat, dass dem Stürmer quasi nicht die Möglichkeit blieb, einen gefährlichen Torschuss abzulassen. Ja. Erik hat das kurze Eck super dicht gemacht und Bünning hat super das lange Eck dicht gemacht, dass er quasi nur die eine Möglichkeit hatte und das war Erik anzuschießen. Und das war richtig stark, also wirklich so starke Abwehrleistung halt, ohne jetzt irgendwie eine starke Grätsche zu fahren oder ein starkes Tackling, sondern quasi durch Raumverteidigung in dem Fall, quasi so eine richtig gute Chance halt zunichte zu machen, das hat mir richtig gut gefallen. Und ich bin ja auch jemand, der sich ein Spiel gerne anguckt, weil wenn die Abwehr gut funktioniert, also deswegen meine ich das. Also das Spielen eingestellt schwierig, aber halt auch so ein bisschen da die starke.
Ich bin mal ein bisschen auf Angriffsspiel.
Das können wir schon eher sagen, weil da ab der 60. Minute habe ich mir aufgeschrieben, war so die Szene, wo wir halt dafür gesorgt haben oder wo mir klar war, im Schaden habe ich es auch schon gedacht. Okay, jetzt ist das Ziel nicht mehr ein 2-0 zu erzielen. Jetzt ist das Ziel, das 1-0 über die Zeit zu retten. Weil da haben wir David Blacher ausgewechselt.
Ja, zwanghaft natürlich.
Das war mir ehrlich gesagt nicht bewusst, dass der verletzt war. Und das war mir auch beim Real-Life-Gucken nicht bewusst, dass er verletzt war, weil man hat nämlich gesehen, dass Egerer halt sich schon 5 Minuten vorher fertig gemacht hat und Taktikbesprechung mit Rico gemacht hat. Und ich habe mich dann gab es dann halt Verletzungswechsel bei Blacher, habe ich schon gedacht, okay. Entweder ist er schon etwas länger verletzt.
Vermutlich wäre der Wechsel gekommen, aber in dem Augenblick war er ja dann auch im Mann.
Ja, vielleicht haben sie es ein paar Minuten vorgezogen. Jedenfalls, als er ausgewechselt wurde, hat man gesehen, dass er sich irgendwie verletzt hat. Jetzt in der NZ steht auch Wadenverletzung irgendwie. Ich hoffe, nichts Schlimmes.
Gute Besserung,
definitiv. Deswegen einigermaßen gut, dass Länderspielpause ist. War mir ehrlich gesagt auch nicht bewusst nach dem Spiel, dass jetzt erstmal wieder scheiß Länderspielpause ist. Aber jetzt haben wir erstmal ein bisschen länger Pause bis Montag, nächste Woche Montag.
Übernächste Woche Montag, genau.
Und
fast 14 Tage.
Ja, ist der Wahnsinn, ey. Ist ja fast Winterpause. Ja, und
so lange ist sie nicht.
Und Egerer kam dann rein, weil ich habe ja immer so, zumindest in meinem Kopf, habe ich ja immer so die Wechsel, okay, wenn wir einen Fädel bringen, wollen wir halt nach vorne noch ein bisschen was machen. Wenn wir einen Egerer bringen, dann ist hinten absichern wichtiger. Und so war es ja auch. Wir haben dann ja auch danach nochmal Krüger rausgenommen und dann auch Yibi noch zum Beispiel reingebracht. Da war auch klar, okay, hier geht nach vorne nicht mehr viel. Es geht jetzt um Spielkontrolle, es geht jetzt um defensive Stabilität und es geht halt darum, irgendwie 3 Punkte mitzunehmen. Ja. Und ich muss sagen, großartig zittern, klar, wenn du 1-0 führst, es kann immer mal ein Ball durchrutschen, wo du denkst, scheiße, das war jetzt das 1-1. Gerade halt, wenn die es ein bisschen drauf haben, die Dortmunder. Also wie sie es haben, ich war jetzt nicht despektierlich gemeint, also die haben es ja drauf, deswegen macht man sich da ein bisschen Sorgen, aber wir haben wieder richtig starkes Spiel gemacht. Mein Paradebeispiel aus der letzten Saison für gutes Verteidigen ist ja zum Beispiel unser 2-0 gegen Ingolstadt zu Hause. Und da haben wir auch alles super wegverteidigt, obwohl der Gegner sehr viel Raum und Spiel hatte. Hier haben wir aber quasi schon ab der Mittellinie gut gegengehalten. Wir haben die aus unserer gefährlichen Zone rausgehalten und haben ein Ole Kolper zum Beispiel auch wieder so viel gearbeitet und so viel geleitet das Spiel. Also ich habe mir letztens nochmal überlegt, wir haben quasi diese drei, unser magisches Dreieck ist Blacher, Kolper und Tanku. Tanku ist sozusagen der Dirigent für das Offensivspiel, Blacher ist der Dirigent für das Defensivspiel und Kolper ist so ein bisschen da, der nach vorne oder das Angriffsspiel nach vorne ein bisschen ordnet, sozusagen. Also der von der Defensive in die Offensive umschaltet, dafür ist Kolper so ein bisschen da. Und dieses magische Dreieck, das verzückt mich immer wieder, wenn ich sehe. Ja. Und dann, als Egerer dann reinkam, da war klar, okay, die defensive Stabilität muss jetzt eher dafür sorgen. Also nicht, die anderen beiden haben dann immer noch ihre Aufgaben gehabt, sozusagen.
Ja, es ist ja dann auch bis kurz vor Schluss sehr ruhig geblieben, muss man sagen. Viel Großchancen haben wir uns dann nicht mehr rausgearbeitet. Mit Ausnahme von zwei geilen Dingern, die Richie kurz vor Schluss noch gehabt hat, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, ey, da muss auch mal einer sitzen und dann gehst du hier echt gelassen mit dem 2-0 vom Platz nachher. Stattdessen zitterst du und nach den zwei Chancen kam dann die Ansage, die auch für mich das Kuriosum des Spiels war, 5 Minuten Nachspielzeit, erstens, warum? Ja. Und zweitens, warum pfeife ich dann nach 4 Minuten nach? Ja,
das habe ich mir im Real Life dann geguckt, weil ich habe nämlich auch geguckt, die haben ja nur, also im Gästeblock muss man, falls man noch nie Rote Erde war, so wie ich vor diesem Spiel. Im Gästebereich gibt es keine Lautsprecher. Deswegen, ich wusste auch nicht, dass der jetzt zum Beispiel gesagt hat, hier, lass das Abbrennen von den Pyro-Dingern sein. Dass der dann irgendwas angesagt hat, dass da irgendwelche... Die haben ja auch keine Anzeigetafel. Von daher habe ich gedacht, okay, keine Anzeigetafel.
Geil, laufen auch Nummerngirls rum, oder was?
Das wäre schön gewesen. Aber nein. da musst du halt raten, wie es steht. Und deswegen Auswechslung. Ich meine, da gab es ja den einen, der immer die Auswechslung angezeigt hat. Aber das wird ja normalerweise auch angesagt. Gab es halt für uns nicht zu hören oder ich habe zu schlechte Ohren, aber wie gesagt, bei uns gab es halt keine Lautsprecher und deswegen habe ich auf den Schiri geguckt und habe dann auf seine Hand versucht zu achten, das war ja schon ein bisschen weit weg mit dieser Aschebahn drumherum, da ist das Spielfeld ja leider ein bisschen weiter weg und ich habe dann gesagt, okay, entweder zeigt er 2 Minuten an oder er zeigt 4 Minuten an, weil der Daumen ist nicht abgespreizt gewesen, so habe ich das gedacht, aber anscheinend hatte ich Unrecht, weil er 5 Minuten angezeigt hat.
Ja. Ja, aber das ist halt oder so. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht hat sich irgendjemand halt.
Oder doch 4 Minuten.
In der Magenta-Regie gedacht, der hat doch einen Daumen gezeigt, ich mach mal 5.
Aber er hat auf jeden Fall 4 Minuten abgefilmt. Der Kommentator, der Stadionsprecher hat es ja auch gesagt, 5 Minuten Nachspielzeit. Ja. Vielleicht war da der Wunsch auch Vater des Gedankens.
Hätte man jetzt auch nochmal auf den Schiri achten müssen, ob er nach der Ansage Kopf geschüttelt hat. Nein,
Idioten.
Ja. Man weiß
nicht. Naja.
Ja, aber irgendwann war die Zeit zum Glück auch rum und wir konnten gebührend feiern oder ihr
vielmehr. Ach, war das schön, ey. Ich liebe
es. Und wie ihr gefeiert habt und wie ihr gefeiert habt und wie ihr gefeiert habt. Das war ja wirklich,
Respekt
wirklich,
übrigens an die Mannschaft. Haben meine Kritik vom letzten oder unsere Kritik vom letzten Podcast halt wahrgenommen und sind auch zu den Sitzplatzfans dann gegangen und haben mit denen gefeiert. Gut, dass man nicht zu den Fans gegangen ist, die dann zwischen den Dortmunder sitzen. Verständlich. Das ist auch ein bisschen assi, wenn man dann vor dem Gästeblock steht, vor dem Heimblock steht und dann nochmal im Feiertag auswärts ziehen. Ja. Das braucht man natürlich nicht. Aber Respekt zu jedem Fan hingegangen quasi. Und Erik hatte auch richtig Spaß. Das hat man im Fernsehen ja auch noch gesehen. Der dann auch auf den Zaun gesprungen ist zu sein. Erik Tomaschke, Ultra, schön Gruß übrigens. Und
nachher auch noch bei Mandy war.
Die haben wir auf dem Parkplatz noch getroffen. Ja. Gedacht, okay, Leverkusener Nummernschild, das wird Mandy wohl sein. Stand quasi schräg gegenüber von uns. Und dann doch bei Mandy war und auch noch bei ein paar Fans, die dann so beim Spielertunnel sozusagen waren, wo er dann auch noch mal abgeklatscht hat und Fotos gemacht hat.
Wobei, als er den Spielertunnel stand, die wollten alle Autogramme haben und irgendwie, also so im Fernsehen hast du zumindest gesehen, der gesagt hat, ich glaube nicht, dass ihr das wollt. Das ist, also ich bin nicht der Dortmunder Torwart. Das sah so halt aus, als ob man ihm das erklären musste, dass er nicht der Torwart ist.
Ach du, alles Autogrammjäger, alles auf eBay, Mann.
Sauer, ich habe vom Dortmund-Torwart Unterschrift mit Erik Tomaschke drauf. 7 Millionen Euro.
Ja,
genau. Ich glaube, da war der Fehlerteufel dabei. Es waren ja kleine Fans, die das vielleicht noch nicht so ganz.
Ja, gut.
Alles gut.
Stimmt, aber er war
halt ganz niedlich, dass er denen das versucht zu
erklären. Er war ja theoretisch auch oberkörperfrei. Er hatte nur sein Funktionsshirt an. Stimmt, er hatte nicht mehr das genau. sein Mappentrikot an. Deswegen schwierig war es wahrscheinlich. Aber ja, war schön. Er war ja länger zu sehen und war echt schön zu sehen. Weil Erik hat es sich auch verdient. Er hat ja den Sieg mit festgehalten. Das war ja diese eine Riesenchance von Ted. Und halt noch ein, zwei gute Chancen, die er immer noch wegverteidigt hat, zusammen mit seinen Vorderleuten sozusagen. Deswegen war er auch so ein bisschen Spieler des Spiels. Ja, würde ich sagen. Ich glaube, diese Auswertung Hero of the Match sozusagen wird er wohl auch für sich entscheiden. Ich glaube, da war er dran sozusagen mit dabei, zusammen mit Ole und Krüger wahrscheinlich. Ja, ein Ole Kolper, sage ich auch immer, fast jeden Podcast hätte es auf jeden Fall auch verdient, auch wieder viel im Spiel, was über ihn lief. Aber generell eigentlich gab es wieder mal keinen Schwachpunkt im Spiel. Also alles
war die Mannschaft ganz gut dabei, wie gesagt, auch wenn so ein bisschen.
Ja, es war jetzt kein Spiel, wo du was Werbung für die dritte Liga macht,
wie man das schön sagt.
Genau. Ich glaube, was man auch bei Magenta gespürt hat, war halt die gute Laune im Auswärtsblock sozusagen. Und das war vielleicht auch ein bisschen Werbung, selbst wenn man Pyrotechnik dann negativ sieht. Aber wie die Stimmung über 90 Minuten war überragend. Wird diese Saison, glaube ich, ehrlich gesagt auch nicht mehr besser werden, was ein bisschen schade ist. Wie gesagt, die Ultras reißen ja Leute mit wie sonst was. Das machen die ja echt super geil. Aber so komprimiert eine Masse an Fans, die da ein Party machen wollen und auch können, das wird es wohl zu Hause leider nicht geben. Das tut mir ein bisschen weh dann sozusagen, auch weil die Ultras schreien sich da die Seele aus dem Leib und im Stadion hörst du halt sehr wenig. Jetzt in diesem komprimierteren Stadion, wirst du bei Magenta, hat man da sehr, sehr gute Stimmung gehört, obwohl sie offen war nach hinten rum, aber ja. Gut, das war jetzt nicht, wir jetzt nicht negativ diesen Podcast irgendwie, also diesen Segment beenden. weil jetzt gegen Viktoria Köln am Montag nach der Länderspielpause am 22.11. wird das Stadion wahrscheinlich doch wieder besser gefüllt werden als gegen Türkgücü München, was ich ehrlich gesagt nicht gedacht hätte,
dass es noch besser wird. Ich bin mal gespannt, weil es schließlich ein Montagabendspiel ist.
Muss man
wirklich mal gucken,
ob
sich das anschauen oder nicht, je nachdem, wie die Wetterlage dann auch ist. Ich meine, wir sind dann schon Mitte November, Ende November.
Es
wird nicht besser draußen.
Nee, besser nicht.
Aber dann ist es auch schon lange dunkel und kalt zu der Zeit.
Ja, ich glaube aber ehrlich gesagt, dass ein Montagsspiel für den normalen Mapner Zuschauer besser ist als ein Sonntagmittagsspiel, oder?
Ja, das könnte wohl sein, aber also.
Und Viktoria Köln ist jetzt auch nicht so geil, aber besser als Türkgücü
München. Würde ich sagen, wir sind zwischen 7 und 7,5.
Ja, reicht mir vollkommen. Das wäre schon gut. Ja, okay, das wäre ungefähr gleich, hast recht. Okay. Da, wenn wir die gleiche Kulisse haben wie gegen Türkgücü, vielleicht kommen ja auch ein paar Viktoria Köln, aber die haben auch keine Fans, glaube ich. Das ist ja auch schwierig als dritter Kölner Verein. Ja, Montagabend. Aber wann bin ich auch schon mal montagsabends in Köln,
Viktoria? Ist ja nicht jeder so verrückt wie wir.
Da fällt mir ein, der Spielplan sozusagen bis zum 28. Spieltag für die dritte Liga ist raus. Ich freue mich schon auf Meppen gegen Verl in Lotte am Mittwoch.
Ja.
Das wird bestimmt auch eine schöne Fahrt wieder dahin.
Vernünftiges Spiel zumindest mal am Mittwoch.
Ja. Obwohl mittwochs und ich sag mal das Osnabrücker Umland, oder Osnabrück und Osnabrücker Umland haben wir gute Erfahrungen mit gehabt.
Ja.
Wenn man an das Pokalspiel denkt. Ja, okay. Wir sind jetzt tatsächlich Dritter. Kurioserweise sind wir in der Heimtabelle auf Platz 6 und in der Auswärtstabelle auf Platz 8 oder umgekehrt. Jedenfalls macht das in der Summe den dritten Platz. Da merkt man, die dritte Liga ist verrückt, wie man immer so schön sagt.
Ja, 8 minus 6 sind 2. Hm. Wegen der schlechten Tordifferenz einen runter.
Ah, okay.
Wahrscheinlich ist es so.
So läuft's, genau. Ja. Nee, aber wir haben ja schon öfter mal gesagt, du hattest ja uns auf Platz 9 getippt. Ich hatte uns auf Platz 7 getippt. Ich bin ja, freue mich darüber, dass
hast du das nochmal nachgehört, dass du uns auf Platz 7 getippt hast?
Ich, ja, das weiß ich.
Am Anfang der Saison?
Ja. Ich habe ja, okay. Ja, 100%. Ich habe ja auch gesagt, wir haben den besten Kader unserer Drittliga-Geschichte. Okay. Das sieht man jetzt heute immer mehr, dass wir jetzt nicht Aufstiegskandidat sind. Dafür ist die Saison noch zu früh. Ich will sonst lassen, ich weiß nicht, wenn wir überragend spielen, dann will ich das ja auch nicht kleinreden. Trotzdem ist natürlich der Klassenerhalt das allererste und oberste Ziel. Wenn wir 45 Punkte haben, können wir nochmal drüber reden, was das neue Ziel ist.
Ja, danke, das wollte ich nämlich auch gerade
sagen. Das wolltest du gerade sagen,
ja, ich wollte gerade sagen, das Thema schneiden wir erst wieder an. Ich hätte 46 Punkte gesagt.
Wenn wir 46 von mir aus auch 46. Sagen wir es, wenn der Klassenerhalt klar ist, danach reden wir weiter, wie die Saison so weitergeht.
Ja, klar ist ja halt auch immer so eine Sache, aber 45, 46 Punkte, die Kante müssen es halt sein.
Ja.
Da sind wir auf einem sehr guten Weg jetzt mittlerweile, weil wir haben ja noch ein paar Spielchen. Ne? Wir können halt auch noch gut ordentlich einen reinbuttern und wir sollten... Ich hoffe, dass die Pause, das haben wir ja nun in der Vergangenheit auch schon erlebt, gerne auch mal zum Knick führt.
Ja,
ne? Stimmt. Wir hoffen, dass der Knick diesmal ausbleibt und dass wir halt die Power, die wir die letzten paar Wochen gezeigt haben, noch mal ein bisschen bis Weihnachten mitnehmen können. Das heißt, dass wir bis dahin auch noch gut 10, 12 Punkte sammeln können.
Ja.
Und dann geht's mal richtig ab noch.
Wir haben ja vor allen Dingen, ich habe mal nachgeguckt, wir haben jetzt schon mehr Punkte, als wir nach 20 Spieltagen der letzten Saison hatten.
Ja.
Also das ist schon krass nach dem 15. Spieltag.
Ja, und das, obwohl wir nur der SV Meppen sind.
Das hört man auch nicht mehr, ne?
Das hört komisch.
Gott sei Dank hört man das nicht mehr. Endlich haben wir uns unseren Respekt so ein bisschen verdient. Es gibt wahrscheinlich immer noch so der kleine SV Meppen, aber da fühle ich mich ganz wohl mit dieser Denkweise. Trotzdem, aber nur der SV Meppen, das haben wir abgelegt. Abgelegt. Ja, wir
sind zumindest kein Dorfclub, wie hießen die noch?
Osnabrück. Sehr gut. Ja. Nee, aber deswegen, wir gehen jetzt trotzdem gut gelaunt sozusagen in die Länderspielpause. Am Donnerstag spielt ja der SV Meppen noch ein Testspiel um 14:30.
Erstligisten, ne?
Gegen Erstligisten, Platz 10 der Ehrendivision, Go Eagles, weiß nicht mehr, wie der Ort heißt. Hieß,
Go Eagles, Niederlande.
Niederlande, genau. Die haben jetzt 0-0 gegen Ajax Amsterdam gespielt, was eine beachtliche Leistung ist, muss man sagen. Und mal gucken, wie das Testspiel dann so läuft. Ist leider zu einer sehr unchristlichen Zeit für den Arbeitnehmer. Ja. Aber gut, man muss ja auch nicht alles gucken. Was man definitiv aber gucken muss, und deswegen würde ich jetzt die Männer abschließen und jetzt zu den Frauen kommen, ja, wenn dir das recht ist. Das ist das Sonntagsspiel jetzt gegen Bayern 2. Also die Männer haben Länderspielpause, dann auf jeden Fall zu den Frauen hingehen. Weil
spielen wir in der Hensch Arena?
Wir spielen in Hensch Arena tatsächlich. Ja, deswegen. Wahrscheinlich spielen die Männer halt im Wald, damit die Frauen im Emsatzheim spielen können. Finde ich okay.
Die Männer spielen im Wald, ja gut.
Ja, aber die Frauen haben ja einen 3-0 Sieg gegen die Zweitvertretung von der TSG Hoffenheim gespielt. Hatten ja auch länger Pause, die haben jetzt glaube ich 3 Wochen auch ein Länderspiel und der DFB-Pokal hat Pause. Ja. Und war auch die Sehnsucht wieder da. Das hat man auch ein bisschen gesehen bei den Mädels, dass die dann auch wieder endlich wieder spielen konnten. In Hoffenheim 3-0 Sieg. Souverän, wenn man die erste Halbzeit sich betrachtet. Fangen wir von vorne an. Also direkt die erste Chance quasi vom SV war dann auch die erste, war auch gleich das 1-0, das war in der 9. Minute durch Bianca Becker. Starkes Pressing, was dann zum Tor geführt hat, also da hat man wirklich auf Fehler in der TSG-Abwehr gelauert und Bianca Becker sich den Ball erspielt oder den Ball erkämpft und dann auch eiskalt verwandelt, also wirklich überragend und das war halt schon sehr früh, die Marschrichtung war klar. Die TSG ist, glaube ich, auf Platz 8 oder so, also im Mittelfeld. Und die ersten TSG-Frauen sind ja Champions-League-Teilnehmerinnen. Also da war auch so ein bisschen wie bei Dortmund 2 jetzt. Also wir haben übrigens die Amateurwochen, wie man so schön sagt. Also wir haben jetzt ja gegen Dortmund 2 gespielt, jetzt TSG 2 und Bayern 2 ist jetzt für die Frauen das nächste Spiel. Also krass. Es geht gut ab. Und deswegen ja, könnte man dann auch sagen, da blitzt dann auch so ein bisschen die Nachwuchsleistung so ein bisschen durch. In der ersten Halbzeit war es, wie gesagt, noch nicht so zu sehen. Das kam erst in der zweiten Halbzeit, aber in der ersten Halbzeit kam dann auch noch das 2-0 von Alexandra Emmerling. Auch überragendes Tor, muss man wirklich sagen. Also auch von Bianca Becker in diesem Fall vorbereitet. Ich hatte so viel Team an dem Kopf, wurde ich noch netterweise korrigiert auf Instagram. Finde ich immer gut, wenn man das macht, weil man kann auf Kicker sowieso nicht bauen. SofaScore ist ja sonst immer ein Portal, wo ich immer gucke. Aber da haben sie beim 1-0 auch Lisa-Marie Weiß eingetragen und ich habe es mir dreimal angeguckt und gedacht, es war Becker, wie kann das denn sein, dass es Weiß da eingetragen ist? Und Weiß stand zwar in der Nähe, aber Becky hat es dann gemacht. Und die hat das Tor, das 2-1 auch vorbereitet, 2-0 auch vorbereitet und wunderschönes Tor. Das könnte eigentlich auch so ein bisschen Tor der Woche oder sowas werden. Wirklich vom 16er außen schönes lange Eck geschlänzt, so ist das Wort. Und super Tor. Und 2-0, so ging es auch in die Halbzeit. Viel zum Spiel ist da in der ersten Halbzeit nicht mehr zu sagen, weil Hoffenheim war platt. Hoffenheim war eigentlich schon tot. Und wir haben sie ein bisschen zurückgeholt in der zweiten Halbzeit. Also Hoffenheim hat auch eine Ansage gekriegt, wohl in der Halbzeitpause, dass das so nicht weitergeht. Die hatten nämlich auch noch gute Chancen in der zweiten Halbzeit. Es war eigentlich nie gefährdeter Sieg, wenn man mal ehrlich ist. Allerdings hatten die auch noch einen Lattenknaller und halt öfter mal Chancen. Und wir haben uns quasi auf Offensive, ist ein bisschen wie beim Dortmund-Spiel, Offensive war wenig zu sehen. Also wenn dann auch kläglich dann im letzten Pass oder so vergeben.
Wobei ich dir da auch sagen muss, mit dem 2-0 kann ich das auch besser ertragen,
ja, absolut,
als mit dem 1-0.
Ja, ja, aber wahrscheinlich, wenn es nur an 1-0 gestanden hätte, hätten wir vielleicht noch versucht, aufs zweite oder 2,5 zu gehen. Und dann wäre Hoffenheim, glaube ich, auch moralisch kaputt gewesen, oh. Wie man so schön sagt. Ist ja zum Beispiel auch, das beste Beispiel ist ja immer dafür, wenn der Gegner versucht, mit uns mitzuhalten, Rasenballsport Leipzig zu Hause, 5-0-Sieg, also wirklich eins der besten Heimspiele, was ich so wirklich die letzten, egal ob Männer oder Frauen, gesehen habe, so die letzten Wochen, Monate, da, das nutzen wir eiskalt. Wenn der Gegner uns Räume lässt, egal ob lange Bälle oder Kurzpassspiel, das wir sind einfach zu gut für die zweite Liga. Das sei einfach mal so gesagt, wir sind wirklich ein haushoher Favorit auf den Aufstieg und ich freue mich da einfach auch immer die Mädels zu sehen und gerade wenn der Gegner, wie gesagt, versucht mitzuhalten, dann schaffen wir es eigentlich immer so, ihn komplett zu überrumpeln. Ja, das hat in der zweiten Halbzeit nicht so, wir waren irgendwie nicht so gierig auf das Tor und Hoffenheim hatte halt, wie gesagt, dann immer mal ihre Chancen, bis halt irgendwie, ich sag, vielleicht 10 Minuten vor Ende oder so, ich weiß gar nicht mehr, wann das 3-0 gefallen ist, das war aber auch kurz, wirklich kurz vor dem vom Pausenpfiff, Isabella Jaron, auch eine gute Pressingleistung wieder mal von unseren Frauen, diesmal von der ganzen Mannschaft auf jeden Fall, die da auf den Fehler gelauert haben, dann auch ein schöner Pass auf Isabella Jaron, die auch wieder eingewechselt worden nach ihrer Verletzung, jetzt sich mit dem 3-0 belohnt und ja, dann haben die Mädels auch noch gefeiert am Ende mit den zwei Fans, die noch da waren.
Also, fand ich auch cool, ne?
Fand ich cool, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Das haben die Mädels sich ja auch verdient, dass die dann auch gefeiert werden. Und wenn dann halt nur so wenig Fans da sind, weil halt auch Sinsheim nicht um die Ecke ist. Deswegen, ich freue mich ja schon, wenn wir in Gütersloh spielen. Da bin ich auch wieder dabei. Gütersloh ist ja sehr näher dran. Das ist, glaube ich, das übernächste Auswärtsspiel. Dann hoffe ich vielleicht, dass dann auch ein paar mehr Zuschauer dann da sind.
Ja, wünschenswert wäre es. Die Möglichkeit für jeden Meppen-Fan besteht dann jetzt am Sonntag halt.
Richtig. Und deswegen, die Männer spielen halt nicht am Wochenende. Dann bitte, bitte einfach mal zu den Frauen. Den Frauen einfach mal eine Chance geben, weil verdient haben sie sich auf jeden Fall. Und wer jetzt sagt, Frauenfußball doof und so weiter.
Das ist immerhin Zweitliga-Fußball
auch. Immerhin Zweitliga-Fußball und auch sehr, sehr guter Zweitliga-Fußball. Das ist wirklich wunderbar anzusehender Fußball. Und das sei einfach so gesagt. Und deswegen jeder einfach mal hingehen, vielleicht auch mal Vorurteile ablegen. Eintritt kostet ja nicht so viel, 5 Euro oder 3 Euro ermäßigt. Das auf dem Sonntagmorgen allerdings, also ist um 11 Uhr ist halt Anpfiff. Und
also Frühstoppen im Stadion.
Frühstoppen im Stadion, genau. Stadionkneipe hat auf. Und deswegen einfach mal den Mädels eine Chance geben. Verdient haben sie es sich. Und ich bin mir sehr sicher, dass man nicht enttäuscht sein wird, wenn man sich halt für guten Fußball interessiert.
Ja, das war doch ein sehr schönes Schlusswort, würde ich schon sagen. Ja. Damit haben wir die Damen auch, die Frauen
das
auch
ist,
erledigt.
Das ist übrigens nicht verboten. Das muss nicht immer so tun, als wäre das ganz böse, wenn man Damen sagt.
Ja, aber
ich
habe also, ja, ja, den einen Rüffel mal gekriegt, der sitzt tief.
Der sitzt tief. Jedenfalls, sei für mich noch, ich möchte noch am Ende ein paar Schlussworte sagen. Und zwar für die Männer gibt es ja immer dieses Hero of the Match. Und ich mache immer so lustig auf Instagram halt auch für die Frauen sowas. Wer da gerne abstimmen möchte, das ist immer nach einem Sieg, wo ich das jetzt immer gemacht habe, da kann er auch immer gerne abstimmen. Es waren in letzter Zeit immer ein bisschen wenig Teilnehmer. Oder weniger Teilnehmer. Viele haben das Foto gesehen und auch nur immer geliked und so weiter. Aber gerne mal Kommentare reinmachen, dann kann ich, haben die Mädels sich verdient, deswegen ich versuche immer so Chancengleichheit herzustellen, was die Männer haben sollen, die Frauen auch haben, weil beides ist das vom Meppen und beides ist gleich wert sozusagen, deswegen ruhig dann zum Spiel gehen und auch gerne mal abstimmen und zum allerletzten Schlusswort sei nochmal gesagt, vielen Dank an meine Auswärtsfreunde von Dortmund, also danke an Yoshi, danke an Silas und danke an Papa Yoshi und an Thomas. Nur noch mal eben so. Das war eine sehr, sehr coole Auswärtsfahrt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann alle auch, die wir im Stadion gesehen haben, das war wirklich schön. Dieses Dortmund-Spiel werde ich so schnell erstmal nicht vergessen.
Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, hören wir uns nach Köln wieder.
Wo wollen wir noch? Wir können auch nach dem Bayern-Spiel vielleicht auch noch mal einen kleinen Podcast einschieben, oder?
Das sehen wir dann mal.
Sehen wir dann mal.
Okay. Alles klar. Okay. Bis dahin, macht euch eine gute Zeit und wir sehen uns im Stadion.
Ja. Ciao.